Das hier ist eine neue Folge eures hoffentlich Lieblingspodcasts. Aber heute ist auch wieder eine neue Folge eures anderen Lieblingspodcasts rausgekommen, Justitias Wille.
Es ist eine ganz besondere Folge, denn Paulina hat mit dem Angeklagten persönlich gesprochen.
Genau, das Gespräch war 2 Stunden lang und er hat uns seine Sicht auf die Dinge geschildert. Er erzählt uns vor allem auch, warum er der Überzeugung ist, dass es richtig war, der 37-jährigen Studentin bei ihrem Suizid zu helfen und verrät auch, warum er ziemlich optimistisch ist, dass er nicht verurteilt wird.
Und ich finde, man lernt ihn auch als Menschen halt eben kennen, was davor nicht so richtig der Fall ist oder was vor Gericht auch oft so ein bisschen außen vor bleibt.
Genau, wenn man eine Person sprechen hört, ne, alleine wie sie sich artikuliert, wie die Stimmlage ist und so, hat man ja nochmal ein ganz anderes Bild, als wenn wir diese Person zeichnen auf Grundlage unserer Beobachtung. Ne? Genau, das ist mittlerweile die 5. Folge. Hört euch das an, es lohnt sich.
Wir packen nochmal den Link vorsichtshalber in die Folgenbeschreibung, damit ihr direkt hinfindet.
Und jetzt geht's los mit Mordlust, einem Podcast der Partner in Crime. Wir reden hier über wahre Verbrechen und ihre Hintergründe. Mein Name ist Paulina Kraser.
Und ich bin Laura Wohlers. Heute haben wir euch wieder einen Kriminalfall mitgebracht, den wir gemeinsam erzählen und der uns nachhaltig beschäftigt hat. Und dieses Mal sehr besonders ist, weil eine beteiligte Person zu Wort kommt.
Hier geht's um True Crime, also auch um die Schicksale von Menschen. Bitte behaltet das immer im Hinterkopf. Das machen wir auch, selbst dann, wenn wir zwischendurch mal etwas lockerer miteinander sprechen. Das ist für uns so eine Art Comic Relief, aber natürlich nicht despektierlich gemeint.
Der Fall, den wir euch heute erzählen, handelt von einem Wettlauf gegen die Zeit. Einem Ermittler, der sich an jeden Strohhalm klammert und einem Verbrechen, das zeigt, dass Ignoranz und Verdrängung tödliche Folgen haben können. Einige Namen haben wir geändert und die Triggerwarnung findet ihr in der Folgenbeschreibung.
Noch ist er aufzuhalten, der süßlich stechende Geruch, der die Besenkammer erfüllt. Doch lange wird die Tür ihn nicht mehr daran hindern können, sich in der gesamten Wohnung auszubreiten. Vor allem nicht bei diesen Temperaturen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis man ihn auch in den anderen Räumen riechen wird. Und spätestens dann wird es unmöglich sein, weiter zu verdrängen, was sich in den rotbraun befleckten Plastiktüten verbirgt.
Etwa eine Woche später. Sonne satt und strahlend blauer Himmel. Daran können sich die Menschen in Niedersachsen bereits seit einigen Tagen erfreuen. Bei vielen wecken die Temperaturen über der 30-Grad-Marke die Lust auf Unternehmungen. Anderen ist nach Entspannen zumute. So auch Jürgen Schmidt. Der 51-Jährige will die wohltuenden Sonnenstrahlen an diesem Sonntagnachmittag des 26. Juni 2005 auf seiner Terrasse einfangen. Nachdem er es sich auf einem Stuhl bequem gemacht hat, lässt er seinen Blick, geschärft durch die rahmenlose Brille, die er trägt, über seinen Garten schweifen. Richtig schön hat er es hier. Ein Gedanke, der den Mann mit dem graumelierten kurzen Haar und dem Zwiebelbart zum Lächeln bringt. Denn Garten und Terrasse sind Dinge, die er in seinem Alltag nur selten genießen kann. Jürgen Schmidt ist Kriminalkommissar. Ein Job, der sich nicht gerade durch geregelte Arbeitszeiten und 40-Stunden-Wochen auszeichnet. Und seit Jürgen vor 13 Jahren die Leitung der Gifhorner Kripo übernommen hat, verbringt er ohnehin mehr Stunden im Polizeidienst als in seinem Eigenheim in einem Dorf bei Gifhorn. Ein Problem hat er damit jedoch nicht. Im Gegenteil, Jürgen liebt seine Arbeit, wie er uns erzählt.
Mir ist sehr früh während meiner Laufbahn klar geworden, dass der Beruf des Kriminalisten nicht nur einfach ein Job zum Geldverdienen ist. Für mich war es immer Berufung und ist es auch noch. Das hängt sicherlich unter anderem mit meinem Gerechtigkeitssinn zusammen. Ich hasse Ungerechtigkeiten. Ich konnte und ich kann es nicht leiden, wenn andere, und ich will das mal so ein bisschen allgemein umschreiben, wenn andere ihr asoziales, böses, kriminelles Verhalten zeigen und dafür nicht zur Rechenschaft gezogen werden.
Und diese kriminellen Menschen, die machen kein Wochenende. Der Sonntag ist gerade einmal bis zum Mittag verstrichen, als Jürgen plötzlich das Klingeln seines Diensthandys hört. Er nimmt den Anruf an und am anderen Ende der Leitung meldet sich ein Kollege von der Schutzpolizei. Noch während er Jürgen die Nachricht überbringt, wegen der er angerufen hat, erhebt sich der Kriminalkommissar von seinem Platz, um seine Autoschlüssel zu schnappen. Terrasse und Garten wird er heute nicht mehr genießen können.
Kurze Zeit später. Der Wallersee ist an diesen Sonnentagen ein beliebtes Ausflugsziel für die Menschen im Landkreis Gifhorn und der nahegelegenen Stadt Braunschweig. Während AnglerInnen am Fischteich ihre Ruten auswerfen und Spazierwütige ihre Hunde ausführen, finden andere im zugehörigen Badesee, der eigentlich nicht mehr als eine geflutete Kiesgrube ist, Abkühlung. Ein Weg, aus dessen Erde Gras und Unkraut ragen, trennt die beiden Teiche voneinander. Eingebettet in eine sattgrüne Kulisse aus Bäumen, Büschen und Sträuchern wirkt das Naherholungsgebiet kurz vor Braunschweig an jedem anderen Tag idyllisch. Nicht heute, als Jürgen wegen der tragischen Entdeckung das mittlerweile abgesperrte Seeufer betritt. Auf der Fahrt hierher hat er immer wieder darüber nachgedacht, was der Beamte ihm am Telefon erzählt hat. Dass die Kinder eines Anglers eine Plastiktüte entdeckt hatten, in der sich offenbar ein toter Säugling befindet. Jürgen hat daraufhin bereits im Auto erste Überlegungen angestellt. Er ist kein Mensch, der sofort vom Schlimmsten ausgeht. Daran haben auch Jahrzehnte im Polizeidienst nichts geändert. Vielleicht handelt es sich bei dem Leichenfund ja um eine Fehl- oder Totgeburt. Das wäre natürlich auch traurig, aber immerhin hätte er es dann nicht mit einem Tötungsdelikt zu tun. Doch, dass das Schlimmste manchmal eben doch die traurige Realität ist, zeigt sich an diesem Nachmittag, als Jürgen sich über die blutbefleckte Plastiktüte beugt, die da aus dem Ufersand hinausragt. Vorsichtig nähert er sich der Tüte und wagt einen Blick hinein. An den süßlich faulen Geruch, der ihm in die Nase strömt, wird er sich wohl nie gewöhnen. Bei dem toten Neugeborenen, das eingewickelt in einem blutgetränkten Handtuch in zwei Plastiktüten zu Jürgens Füßen liegt, hat die Verwesung bereits begonnen. Auch jetzt, nach seinem Tod, verbindet die Nabelschnur den kleinen Körper noch mit der Plazenta, die sich ebenfalls in den Tüten befindet. Ein furchtbarer Anblick. Jürgen atmet tief durch. Er hat sich über die Jahre aneignen müssen, so etwas nicht zu nah an sich ranzulassen. Für ihn ist ein Leichnam erstmal eine Spur an einem Tatort.
Ich habe gelernt, in solchen Situationen keine Emotionen zuzulassen. Gerade im vorliegenden Fall ist es ganz wichtig, sich am Tatort auf seine Aufgaben zu konzentrieren. Ich darf die Grausamkeit des Verbrechens nicht an mich heranlassen, sondern muss die Situation kühl, analytisch und auch unvoreingenommen betrachten. Sonst bin ich nicht zu einer objektiven Bewertung der Situation fähig. Ich habe wirklich gelernt, mich in dieser Situation abzuschotten und nur noch die Sache in den Vordergrund zu schieben und hier professionell zu sehen, was kann ich dort aus kriminalistischen Gründen mit diesem Tatort anfangen.
Und wie wichtig es ist, dass Jürgen seine Arbeit machen kann, wird hier einmal mehr klar. Denn lange muss er den kleinen Körper nicht betrachten, um das Offensichtliche zu erkennen. Jürgen erkennt, dieses Kind wurde nicht nur entsorgt wie Müll, ihm wurde vorher auch die Kehle durchgeschnitten. Oder besser gesagt, ihr. Denn als Jürgen den geschundenen Körper gemeinsam mit einem Rechtsmediziner komplett aus dem Handtuch wickelt, stellt er fest, es ist ein Mädchen.
Unmittelbar nach dem Fund des toten Babys beginnt am Nachmittag die Spurensuche. Konzentriert suchen PolizistInnen und KriminaltechnikerInnen in steril weißen Anzügen den Uferbereich und das umliegende Gelände ab. Eine echte Mammutaufgabe, denn zu finden gibt es hier einiges. Zahlreiche Zigarettenkippen liegen auf dem Boden, außerdem Getränkedosen, benutzte Taschentücher und Grillreste. Da es für die ExpertInnen unmöglich ist zu differenzieren, welche Müllreste tatrelevant sein könnten und welche nicht, verstauen sie nahezu alles, was sie finden können, in durchsichtigen Plastikbeuteln. Auch Spürhunde kommen zum Einsatz, sowie TaucherInnen der Bereitschaftspolizei. Jürgen hat all diese Maßnahmen im Blick, schließlich hat er sie eingeleitet. Als Kripo-Chef muss er vor allem koordinieren. Immer wieder informiert er ExpertInnen und Einsatzkräfte, die am Tatort dazustoßen, über den Sachverhalt. Als es zu dämmern beginnt, wird die Babyleiche in einem kleinen Kinderleichensack verpackt. Nachdenklich blickt Jürgen anschließend dem Wagen des Bestatters hinterher, der den Körper nun zur Obduktion nach Hannover bringen wird. Der Rechtsmediziner sowie einige von Jürgens KollegInnen fahren hinterher, um dabei zu sein. Sie sind es auch, die Jürgen schließlich gegen Mitternacht telefonisch über die Ergebnisse informieren. Jürgen sitzt mittlerweile seit einigen Stunden in seinem Büro, als er erfährt, dass der Säugling definitiv lebendig zur Welt gekommen ist. Das habe die Untersuchung der kleinen Lunge ergeben. Unmittelbar danach sei dem Kind ein Schnitt am Hals zugefügt worden, woran es verblutet sei. Aufgrund des Verwesungszustandes habe der Pathologe den Tod des Kindes auf etwa 3 bis 7 Tage vor dem Leichenfund datiert. Jürgen bedankt sich und legt auf. Sein Kopf raucht nach diesem langen Arbeitstag. Er ist müde und erschöpft. Doch gut schlafen, da ist er sich sicher, wird er heute Nacht nicht können.
In den kommenden Tagen nehmen die Ermittlungen weiter Fahrt auf. Jürgen ist fest entschlossen. Er will herausfinden, wer für den Tod des Babys verantwortlich ist. Das ist das Letzte, das er nun noch für das kleine Mädchen tun kann. Und womöglich sind er und seine KollegInnen der Mordkommission Baby, die er ins Leben gerufen hat, bereits ganz nah dran. An dem Handtuch, in das der Leichnam eingewickelt war, konnte die Kriminaltechnik die DNA einer ganz bestimmten Person extrahieren, nämlich die der Mutter. Gebannt wartet Jürgen den Abgleich mit der bundesweiten Datenbank ab. Doch eine Übereinstimmung gibt es nicht. Dass die Frau es bis jetzt noch nicht mit ihrer DNA in die einschlägigen Datenbanken geschafft hat, ist alles, was Jürgen über sie weiß. Doch das will er ändern. Der Kripo-Chef und seine KollegInnen setzen nun alles daran, die Kindsmutter aufzuspüren. Weil sich der Säugling in Plastiktüten bekannter Supermarktketten befand, erkundigt sich die Kriminalpolizei in nahegelegenen Filialen nach schwangeren Kundinnen, die in den letzten Tagen entbunden haben könnten. Doch an so eine Frau kann sich niemand erinnern. Und auch die Befragung in Apotheken und gynäkologischen Praxen bringt keine vielversprechende Spur hervor.
Die ersten Tage der Ermittlungen verlangen Jürgen vor allem körperlich viel ab. So etwas wie Feierabend rückt oft nicht nur in weite Ferne. An einigen Tagen ist er nahezu nicht existent.
Mordermittlungen sind immer sehr zeitintensiv, insbesondere in den ersten Tagen nach Bekanntwerden der Tat oder nach dem Fund einer Leiche. Es gilt der kriminalistische Grundsatz, wenn man nicht innerhalb der ersten 3 Tage eine heiße Spur kriegt, dann werden es sehr langwierige Ermittlungen. Insofern ist es wirklich so, man setzt dann alles daran und muss ganz, ganz viele Maßnahmen auch gleichzeitig treffen. Es müssen ganz viele Dinge parallel nebeneinander geschehen. Und das setzt natürlich voraus, dass man eben nicht nach 8 Stunden aufhört zu arbeiten, sondern 14, 16, 18 Stunden im Dienst ist, teilweise auch bis zu 48 Stunden ohne Schlaf auskommen muss. Oder aber auch nur kurz zum Duschen, zum Wäschewechseln nach Hause fährt und dann wieder im Dienst ist. Das ist einfach erforderlich, denn wenn man in dieser Phase nicht ganz, ganz eng an der Sache dranbleibt, dann gehen eben Spuren verloren, dann gehen auch Informationen verloren, die man nicht wiederbringen kann.
In den wenigen Stunden, in denen er zu Hause ist, will der Kriminalkommissar zumindest versuchen, irgendwie zur Ruhe zu kommen. Doch das ist gar nicht so einfach. Denn sobald er spät abends die Haustür aufschließt, ist er nicht mehr nur Kommissar Schmidt. Dann ist er Jürgen. Ein Vater von 4 Kindern und ein Mensch ohne analytische Brille. Bei Ermittlungen in emotionalen Fällen wie diesem ist Jürgen besonders froh, dass er seine Frau Kerstin hat. Auch sie ist Kriminalbeamtin. Zwar arbeiten Jürgen und Kerstin auf unterschiedlichen Dienststellen, doch Jürgens Frau weiß, wie wichtig es ist, über das Erlebte zu sprechen. An den späten Juniabenden 2005 sitzen sie oft beisammen. Wieso tötet man ein unschuldiges Baby? Und wie kann man überhaupt in der Lage sein, einem Neugeborenen solche Gewalt anzutun? Es sind Fragen, auf die sie keine Antwort finden. Zumindest noch nicht.
Ein paar Tage später. Die Mordkommission Baby hat einen vielversprechenden Hinweis erhalten. 2 Angler berichten, dass sie am vergangenen Samstag, einen Tag vor der Entdeckung des toten Säuglings, eine merkwürdige Beobachtung am Wallersee gemacht haben. Eine blasse junge Frau mit einem Rucksack sei aus südwestlicher Richtung auf dem Mittelgang entlang gelaufen, der sich zwischen den beiden Teichen erstreckt. Ein beschwerlicher Weg, der mit Verbotsschildern gekennzeichnet ist und auf dem Stacheldrahtrollen liegen. Einer der Angler habe die Frau angesprochen, ob sie die Schilder nicht gesehen habe. Doch mehr als ein knappes Nein habe sie nicht geantwortet und ihren Weg zügig fortgesetzt. Ist das etwa die gesuchte Kindsmutter? Jürgen ist überzeugt, hier passt so einiges. Der umständliche Weg, der darauf hindeutet, dass sie unentdeckt bleiben wollte, und der Rucksack, der vielleicht Platz für eine Babyleiche geboten hätte. Und die Figur der Frau. Der Kripo-Chef ist guter Dinge.
Dieser Hinweis löst bei uns eine gewisse Zuversicht aus. Die Frau ist durch ihr Verhalten, durch ihre Erscheinung schon verdächtig aufgefallen. Wir können ein gutes Phantombild erstellen. Und wir haben damit einen Anpacker, um konkret nach ihr zu suchen. Das ist eigentlich so der erste konkrete Hinweis, den wir haben. Und das ist schon etwas, da löst man etwas aus, da löst man auch eine gewisse Euphorie aus. Hier können wir jetzt vielleicht zum Ziel kommen. Hier haben wir einen konkreten Ermittlungshinweis. Und das ist schon immer etwas, was einen in einer Sache voranbringt.
Jürgen trifft eine Entscheidung. Es wird Zeit, die Bevölkerung in die Ermittlungen mit einzubeziehen. Im Zuge der Öffentlichkeitsfahndung findet ein Phantombild von der Unbekannten Einzug in regionale Zeitungen und Nachrichtensendungen. Sie alle berichten über die Mitte-20-Jährige mit dem dunkelblonden und dem schulterlangen Haar, nach der Jürgen und sein Team nun suchen.
Also, dass die Bevölkerung bei Ermittlungen um Mithilfe gebeten wird, das ist ja jetzt erstmal nichts Ungewöhnliches. Wir haben das ja auch schon öfters hier in Fällen behandelt. Aber man kann das sich nicht so vorstellen, dass ein Kriminalkommissar wie Jürgen Schmidt jetzt spontan entscheidet, Mist, ich komme hier nicht weiter, ich teile das Bild jetzt einfach mal mit der breiten Masse und dann wird da schon was bei rumkommen. Das Instrument der Öffentlichkeitsfahndung ist nämlich an ganz konkrete rechtliche Voraussetzungen geknüpft.
Genau, und die finden sich in der Strafprozessordnung. Da regelt der Paragraph 131b, unter welchen Bedingungen Licht- oder Phantombilder von Verdächtigen oder auch von ZeugInnen veröffentlicht werden dürfen. Und das kann man dann, wenn andere Ermittlungsschritte keinen oder weniger Erfolg versprechen und wenn die Straftat wirklich schwerwiegend ist. Also dazu zählen jetzt zum Beispiel Tötungsdelikte, Raub oder sexueller Missbrauch. Also darunter fällt jetzt nicht sowas wie einfacher Diebstahl oder so. Und in unserem Fall ist es nun so, dass beide Kriterien natürlich erfüllt sind. Also es geht zum einen halt um diese Tötung. Und Jürgen Schmidt hat zu diesem Zeitpunkt auch keine anderen Möglichkeiten, wo er ansetzen kann, um die Mutter zu finden, die bei der Aufklärung des Verbrechens ja eine wichtige Rolle spielen könnte.
Wir haben ein Opfer, über das wir nichts wissen. Es wird in der Nähe einer vielbefahrenen Ost-West-Autobahn gefunden. Wir haben DNA der Kindsmutter, aber wir haben keinerlei Anhaltspunkte auf ihre Identität, zu ihrer Herkunft, zu ihrem Aufenthaltsort. Wir haben also so gut wie nichts. In einem solchen Fall bleibt eigentlich nicht mal mehr ein Ermessen, sondern hier muss man die Bevölkerung um Mithilfe bitten.
So eine Mithilfe sorgt aber auch immer wieder für Kritik. Der Spiegel hat sich zum Beispiel 2012 kritisch damit auseinandergesetzt und das Instrument der Öffentlichkeitsfahndung in einem Artikel als modernen Pranger bezeichnet, der halt eben zu Vorverurteilungen und Rufschädigungen führen könne. Da wird ein Beispiel angeführt aus dem Jahr 1999. Da wurde in Thüringen nach einem flüchtigen Mörder gefahndet. Und nachdem eine Kellnerin die Fahndungsfotos im Fernsehen gesehen hatte und daraufhin dann glaubte, dass sich der Täter unter ihren Gästen befindet, haben dann zwei offenbar sehr überforderte Polizisten diesen Mann erschossen. Ja, und dann stellte sich halt raus, das war aber gar nicht der gesuchte Täter.
Ja, das ist halt krass, ne?
Ja.
Und richtig übel. Und das beweist auch nochmal, dass es richtig ist, dass die Öffentlichkeitsfahndung streng reguliert sein muss. Aber sie kann eben auch echt erfolgsversprechend sein. Jürgen Schmidt war während seiner Karriere auf jeden Fall immer Fan davon, die Öffentlichkeit möglichst früh in Fälle einzubeziehen, wenn es Sinn ergab. Und bei den Fällen hat er dann natürlich auch Interviews gegeben. Allerdings sagt er auch, dass man natürlich abwägen muss, was man preisgibt und was nicht.
Im vorliegenden Fall ist es für mich ganz, ganz wichtig, möglichst wenig Täterwissen preiszugeben. Auf der anderen Seite die Information aber für die Medien so interessant zu machen, dass auch ausführlich darüber berichtet wird. Denn ich will natürlich eine möglichst breite Bevölkerungsschicht erreichen, um hier vielleicht den entscheidenden Hinweis zu kriegen. Und das ist immer so ein bisschen ein Abwägungsprozess. Gebe ich nur oberflächlich etwas bekannt oder gehe ich auch ein bisschen mehr ins Detail, ohne dabei allerdings zu viel Täterwissen preiszugeben, denn das wiederum muss ich zurückhalten, damit bei einem eventuellen Geständnis ich auch wirklich prüfen kann, ist dieses Geständnis echt und vor allen Dingen kann ich es widerrufsicher machen, dass der Täter mir wirklich Täterwissen preisgibt, was nur der Täter wissen kann, denn nur so kann ich sicher sein, dass ein Geständnis auch richtig ist.
In den Tagen nach Veröffentlichung des Phantombilds klingeln die Telefone der Mordkommission Baby nahezu in Dauerschleife. Hunderte Hinweise gehen zu der gesuchten Frau ein. Jürgen setzt große Hoffnung in die Fahndung, doch darauf versteifen möchte er sich auch nicht. Er weiß aus Erfahrung, dass sich hinter vielen dieser Anrufe Menschen verbergen, die vorschnell zum Telefon greifen. Was Jürgen braucht, sind nicht viele Hinweise, er benötigt den Entscheidenden. Doch der ist nicht dabei.
Gut ist Leben erhalten und Leben fördern. Böse ist Leben vernichten und Leben hemmen. Es sind Sätze, die an diesem 4. Juli 2005 in der Traueranzeige einer Tageszeitung abgedruckt sind. Doch nicht nur das Zitat springt vielen LeserInnen ins Auge, auch die Zeile darunter. Unbekanntes Baby steht in gefetteter Schrift dort, wo sonst der Name der verstorbenen Person vermerkt ist. Die ergänzende Einordnung erfolgt darunter. Wallersee. Das Bestattungsunternehmen, das mit der Beerdigung des getöteten Säuglings beauftragt wurde, hat sich dazu entschieden, dem Kind öffentlich zu gedenken. Es sei nun an der Zeit, so der Wortlaut der Anzeige, dem kleinen, unschuldigen Mädchen den Frieden zu geben. Mit Bekanntgabe der morgigen Beerdigung solle zudem jeder Bürger und jede Bürgerin die Möglichkeit haben, das Baby auf seinem letzten Weg zu begleiten. Eine Einladung, der mehr als 200 Menschen folgen, als sie am nächsten Tag den Friedhof Lagesbüttel aufsuchen. Nach und nach lassen sich Frauen, Männer und Kinder mit bedrückten Mienen auf die freien Bänke der Kapelle nieder. Auf einem Podest, das ein rotes Tuch bedeckt, steht ein kleiner weißer Sarg. Rote Kerzen und Engel schmücken ihn an den Seiten. Die Rosen, die den Sarg verzieren, sind bunt und bilden einen Kontrast zur düsteren Stimmung. Nach dem Gottesdienst begibt sich die Trauergemeinde zum Grab. Als der Sarg unter der Erdoberfläche verschwindet, reagieren die Anwesenden unterschiedlich. Einige werfen Blumen und Plüschtiere hinterher, andere weinen mit gesenktem Blick. Die Frage, die wie ein Geist über der Szene schwebt, ist kurz und schmerzhaft. Warum?
Während viele Menschen in Niedersachsen an diesem Tag trauern, ist Jürgen weiterhin um einen kühlen Kopf bemüht. Nach wie vor trägt er die analytische Brille, durch die er auf die Ermittlungen blickt. Und heute, am 5. Juli 2005, trifft er eine Person, die ihm helfen soll, noch klarer zu sehen. Der Kommissar hat sich mit Christine Swintek verabredet. Die Kriminologin forscht seit Jahren zur Tötung von Neugeborenen. Mit sogenannten Neonatiziden kennt sie sich aus. Es sind Erfahrungen und Erkenntnisse, von denen auch Jürgen profitieren möchte. Wenn er sich ein besseres Bild von der Person machen kann, nach der er sucht, dann ergibt sich vielleicht auch ein neuer Ermittlungsansatz. Kriminalphänomenologie nennt sich das. Die Lehre von den Erscheinungsformen von Verbrechen ist ein Spezialbereich der Kriminologie. Die Erkenntnisse sind einer der Bausteine eines erfolgsversprechenden Profilings. Und tatsächlich erfährt Jürgen an diesem Tag so einiges. Die Kriminologin erklärt, dass Neugeborenentötungen fast ausschließlich von Frauen begangen werden. In den meisten Fällen sogar von den Müttern selbst. Neonatizide würden in allen Gesellschaftsschichten vorkommen. Arm und reich, verheiratet und alleinstehend. Was dagegen viele der Frauen gemeinsam haben, sei die Geheimhaltung der Schwangerschaft. Das habe zur Folge, dass sie keine Vorbereitungen treffen würden oder, im Fall von sogenannten negierten Schwangerschaften, das heranwachsende Kind so intensiv aus ihren Gedanken verdrängen würden, dass sie geschockt seien, wenn die Geburt einsetze. Die Tötung der Kinder, macht die Kriminologin klar, würde häufig aus einer Angst heraus resultieren. Die Angst davor, sich der ungewollten Rolle als Mutter stellen zu müssen, aber auch davor, den Partner zu verlieren. Jürgen nimmt all diese Informationen interessiert auf. Dass die Kindsmutter des getöteten Säuglings auch die Täterin ist, hat er schon zuvor für möglich gehalten. Nun, wo er mehr über die Hintergründe von Neonatiziden weiß, hält er es für umso wahrscheinlicher. Konzentriert lauscht er der Kriminologin, bis sie plötzlich ein Wort ausspricht, das seinen Adrenalinspiegel nach oben schnellen lässt. Wiederholungsgefahr. Jürgen muss schlucken, als Christine Swintek ihm erklärt, dass Frauen durchaus wieder bereit sind zu töten, wenn es zu weiteren unerwünschten Schwangerschaften kommt. Soll das etwa bedeuten, dass womöglich noch ein Kind in Gefahr ist? Jürgen wird ganz anders. Bisher war es vor allem der Gerechtigkeitssinn gewesen, der ihn angetrieben hatte. Doch nun ist da noch etwas. Sorge. Was, wenn die Frau wieder schwanger wird? Jürgen weiß, womöglich hat soeben ein Wettlauf gegen die Zeit begonnen.
Der Druck, der auf den Schultern der Mordkommission Baby lastet, ist größer als je zuvor. Wiederholungsgefahr. Das Wort hat nun einen festen Platz in Jürgens Gedanken. Konzentriert, aber angespannt, stecken er und seine Kolleginnen immer wieder die Köpfe zusammen, um nach etwas zu suchen, das sie endlich voranbringen könnte. Und tatsächlich, Jürgen wird fündig. Und zwar in der Literatur. In einem Kriminalmagazin entdeckt er einen Beitrag über die sogenannte Isotopenanalyse. Eine Methode, bei der unter anderem Knochen Aufschluss über das Leben der verstorbenen Person geben. Jürgen erfährt, dass sich die Atomarten verschiedener Elemente, sogenannte Isotope, in den Knochen, Haaren und Fingernägeln einlagern. Der Mensch nimmt sie etwa durch Nahrung und Trinkwasser auf, aber auch durch Umwelteinflüsse. Anhand des Isotopenmusters einer Person kann man dann Rückschlüsse darauf ziehen, wo sie sich aufgehalten und wie sie sich ernährt hat. Vor allem RechtsmedizinerInnen erhoffen sich viel von der Methode, die 2005 gerade erst Einzug in die kriminalistische Arbeit hält. Und auch Jürgen ist beeindruckt von der Möglichkeit, mehr über die Herkunft von unbekannten Toten auf diese Weise erfahren zu können. Doch er denkt noch einen Schritt weiter. Wenn es möglich ist, über das Isotopenprofil eines Menschen herauszufinden, wo und wie er gelebt hat, dann müsste man anhand der Werte eines Säuglings doch auch Rückschlüsse auf die Mutter ziehen können.
Der Fötus wird im Mutterleib über die Plazenta von der Mutter versorgt. Müssen sich nicht beim Baby 1:1 die Isotopenverhältnisse der Mutter niederschlagen? Lässt sich damit eventuell der Aufenthaltsort der Mutter vor der Geburt eingrenzen. Ein faszinierender Gedanke, der mich nicht mehr loslässt und der dazu führt, dass ich mit entsprechenden Fachleuten Kontakt aufnehme.
Der Kripo-Chef wendet sich an die zuständigen RechtsmedizinerInnen und GeologInnen der Universität München. Die ExpertInnen in Süddeutschland haben zu diesem Zeitpunkt bereits einige Isotopenanalysen durchgeführt. Als Jürgen seine Idee präsentiert, sind die skeptisch. Doch ihre Neugierde ist entfacht. Man will es versuchen.
Und hier liegt die Betonung ganz klar auf Versuchen, denn wie gesagt, diese Isotopenanalyse war damals, also zu Beginn der 2000er, noch kein Verfahren, das jeden Tag durchgeführt wurde, also zumindest nicht in der Kriminalistik. In der Lebensmittelindustrie war das damals schon gang und gäbe, zum Beispiel um die Herkunft und Anbauart von bestimmten Gemüsesorten zu überprüfen, also um zum Beispiel zu checken, ob die Erdbeeren wirklich aus Deutschland kommen. Im rechtsmedizinischen Kontext war die Isotopenanalyse 2005 aber eben noch kein Standard. Und vor allem war das mit den Einordnungen der Ergebnisse noch schwierig. Also zum Beispiel, was sagt uns der Kohlenstoffwert über die Herkunft? Oder auf welches Klima weisen jetzt die Stickstoffisotope hin? Das war damals auch noch schwierig, weil die Datenbank, mit der man Werte vergleichen konnte, halt einfach noch nicht so umfangreich war wie beispielsweise heute. Also konnte man nicht alle Länder und Regionen dieser Welt bestimmten Isotopenverhältnissen zuordnen. Das sieht heute aber halt anders aus. Da ist man deutlich besser aufgestellt, was so Vergleichsdaten betrifft. Und die Isotopenanalyse ist mittlerweile auch eine geläufige Kriminalmethode, um halt mehr über unbekannte Leichen herauszufinden. Verglichen mit der DNA-Analyse beispielsweise, die man ja vor allem einsetzt, um jemanden zu identifizieren, erfährt man durch sie halt was über den Lebensstil der toten Person.
Jürgen Schmidt ist im Sommer 2005 auf jeden Fall überzeugt und setzt große Hoffnungen in diesen neuen Ermittlungsschritt. Um die Analyse zu ermöglichen, lässt er den ExpertInnen in München verschiedene Asservate zukommen. Fingernägel, aber auch einen Rippenbogen und Kieferknochen des getöteten Säuglings. Als er im September, rund zwei Monate später, schließlich das Gutachten der Isotopenanalyse in seinen Händen hält, ist er verdutzt. Bei der Untersuchung der Knochen habe man außergewöhnlich hohe Bleiwerte festgestellt, die dafür sprechen würden, dass die Kindsmutter die ersten Schwangerschaftsmonate in Karelien verbracht habe. Karelien? Davon hat Jürgen noch nie etwas gehört. Ein Blick auf die Weltkarte verrät ihm jedoch, dass es sich um eine russische Republik nordöstlich von St. Petersburg handelt. Na bitte, denkt sich Jürgen. Das ist doch etwas. Der Kommissar macht sich daran, über das Ausländerzentralregister zahlreiche Frauen zu überprüfen, die in den vergangenen Monaten aus Karelien nach Deutschland eingereist sind. Immer wieder zücken Jürgen und seine Kolleginnen Wattestäbchen, um bei Frauen, die ins Profil passen, DNA-Proben vorzunehmen. Doch zu einer Übereinstimmung mit der DNA, die am Waller See sichergestellt wurde, kommt es nicht. Die Kindsmutter des getöteten Säuglings bleibt weiterhin ebenso verschollen wie unbekannt. Ein herber Rückschlag für Jürgen und sein Team.
Die Wochen und Monate ziehen ins Land. Jürgen beschäftigt sich nun nicht mehr tagtäglich mit dem Fall, den Boulevardmedien immer wieder als Babymord vom Waller See bezeichnet haben. Doch ganz davon lösen will er sich nicht. Das sorgt vor allem in seinen eigenen Reihen immer wieder für Unverständnis. Seitdem die Ermittlungen stagnieren, wird Jürgen von KollegInnen mehrmals nahegelegt zu akzeptieren, dass er nicht jeden Fall aufklären könne. Doch das kommt für ihn nicht in Frage, erzählt er uns.
Die ganzen Jahre über hängt an der Pinnwand neben meinem Schreibtisch ein Fahndungsplakat mit dem Phantombild. Jeden Morgen, wenn ich zum Dienst komme, fällt mein Blick drauf. Auch zwischendurch bleibe ich immer wieder an diesem Fahndungsplakat hängen. Ich habe in diesen Momenten die Babyleiche vor Augen und weiß, ich bin mit diesem Fall noch nicht fertig. Oft sehe ich mir das Bild dann an und frage mich, ob es sich bei der Frau, die dort abgebildet ist, tatsächlich um die Kindsmutter handelt, wo sie sich jetzt wohl aufhält, was sie jetzt macht, quält sie ihr Gewissen? Ich kann diesen Fall nicht zu den Akten legen und ich lege ihn auch nicht zu den Akten. Ich gebe nicht auf, denn ich weiß, ich werde sie eines Tages kriegen. Schließlich habe ich ihre DNA.
Im November 2009, vier Jahre nach dem Leichenfund, steht Jürgen Schmidt wieder an dem Ort, an dem alles angefangen hat. Am Ufer des Waller Sees. Doch heute blickt Jürgen nicht auf einen Babyleichnam herab, sondern auf zwei Hunde, die an der Leine ihrer Hundeführerin darauf warten, endlich loslegen zu dürfen. Regelmäßig machen sich Polizeibehörden und Rettungsdienste den guten Riecher der Tiere zunutze. Und nun möchte sich auch Jürgen von der Methode überzeugen, die sich Mantrailing nennt. Vielleicht, so die Hoffnung von Jürgen, ist die gesuchte Kindsmutter in letzter Zeit noch einmal hierher zurückgekehrt. Denn dann können die Hunde womöglich ihre Spur aufnehmen und ihn zu ihr führen. Schließlich haben sie das Blut, das sich am Handtuch befand, als Geruchsträger. Neugierig schnüffeln die Tiere an der Probe, die man ihnen hinhält. Dann laufen sie los und Jürgen voller Hoffnung hinterher.
Also klar ist ja, dass Hunde uns, was den Geruchssinn angeht, ziemlich überlegen sind. Es ist nämlich so, dass eine Hundenase rund 250 Millionen Riechzellen hat und unsere so ungefähr 25 Millionen, also gerade mal ein Zehntel davon. Und diese Riechzellen, die ermöglichen den Tieren ein räumliches Riechen. Also die Fähigkeit, Duftstoffe aufzunehmen und dann zu komplexen Informationen zu verarbeiten. Also so können sie dann auch Duftspuren verfolgen, zum Beispiel eben die von Menschen. Da hat nämlich jeder seinen ganz eigenen Duftcocktail, wenn man so will. Also der setzt sich dann zusammen aus Körperausdünstungen, Stoffwechselprozessen, aber auch Bakterien. Und das Verfolgen funktioniert dann so, dass den Tieren zu Beginn eines Einsatzes eine Geruchsprobe gezeigt wird, ein sogenannter Scent, und sie dann über die Hautschüppchen, die jeder Mensch tagtäglich verliert, diesem Geruch nachlaufen. Also die schnuppern quasi den Hautschuppen hinterher. Und das klingt ja erstmal super und funktioniert auch immer mal wieder, aber eben nicht immer. Dabei kann nämlich auch eine Menge schief gehen. Zum Beispiel kann eine Geruchsspur wegen des Windes abreißen. Es kann sein, dass ein Geruchsträger irgendwie ungeeignet ist und dann dazu führt, dass ein Hund in eine falsche Richtung läuft. Und es ist auch möglich, dass die Suche an der falschen Stelle angesetzt wird. Also wenn das nämlich keine Stelle ist, an der sich die Person kürzlich aufgehalten hat, kann es sein, dass ein Hund von dort aus einen alten Weg der Person abläuft. Also die Person irgendwie vor einer Woche oder so gemacht hat und die denen dann nichts bringt.
Und Stichwort alt, inwieweit Mantrailer-Hunde überhaupt in der Lage sind, ältere Duftspuren zu verfolgen, ist total umstritten. Die einen, vor allem private HundeführerInnen, sagen, wenn ein Hund gut ausgebildet ist, dann ist das gar kein Problem. Aber andere sind der Meinung, dass das halt nicht möglich ist. Diese Stimmen werden vor allem bei der Polizei immer wieder laut. Da ist der Einsatz von Mantrailern nämlich grundsätzlich umstritten. Und zwar nicht nur, weil viele anzweifeln, dass Mantrailer bei diesen älteren Duftspuren überhaupt funktionieren, sondern auch, weil vor den juristischen Konsequenzen dieser Einsätze gewarnt wird. Weil es nämlich heißt, dass Mantrailer-Untersuchungen zu gerichtlichen Fehlurteilen führen könnten. Halt dann, wenn eine Geruchsspur zu einem vermeintlichen Täter oder einer vermeintlichen Täterin führt, gegen die es aber sonst gar keine Beweise oder Indizien gibt. Also man ist sich ziemlich uneinig darüber, wie leistungsfähig diese Mantrailer-Hunde wirklich sind. Und trotzdem, das haben wir hier auch schon in einigen Fällen gehabt, greift die Polizei halt immer wieder darauf zurück. Also nach dem Motto, ein Versuch ist es aber wenigstens wert.
Die Hunde führen Schmidt und seine KollegInnen auf die nahegelegene Autobahn am Wallersee. Immer wieder lässt der Kripo-Chef einzelne Abschnitte sperren, während die Tiere sich Tag für Tag und Stück für Stück vorwärts arbeiten. Der Mantrailer-Einsatz führt Schmidt und seine KollegInnen schließlich nach Kiel. Im Rotlichtmilieu der rund 250 Kilometer entfernten Hafenstadt schlagen die Hunde an zwei Stellen an. Und mit dem Bellen der Tiere schlägt auch das Herz des Kommissars schneller. Wird er gleich endlich der Kindsmutter gegenüberstehen? Sollten letztendlich Vierbeiner den Fall lösen? Bildlich kann Jürgen sich die Schlagzeile schon vorstellen. In einem Bordell und einer Arztpraxis zücken er und sein Team erneut die Wattestäbchen. Viele der dort arbeitenden Frauen geben bereitwillig eine DNA-Probe ab. Die anderen können beweisen, im Sommer 2005 nicht schwanger gewesen zu sein. Die Untersuchung der Proben zeigt, die Kindsmutter des getöteten Babys ist nicht unter ihnen. Eine bittere Pille, die Jürgen schlucken muss. Alles, was er will, ist ein Stück Gerechtigkeit für das kleine Mädchen herzustellen. Dass ihm das noch nicht gelungen ist, nagt an ihm. Nach jahrelanger Ermittlungsarbeit gehen ihm so langsam die Ideen aus.
April 2011, etwa 1,5 Jahre später. Eine Mitarbeiterin des Landeskriminalamtes aus Hannover meldet sich telefonisch bei Jürgen. Herr Schmidt, sagt sie, ich habe etwas für Sie. Der Satz, den sie als nächstes ausspricht, lässt Jürgen die Luft anhalten. Wir haben einen Treffer in der Babymordsache. Die LKA-Mitarbeiterin berichtet Jürgen von einem gestohlenen, wieder sichergestellten VW-Bus. Im Rahmen der Spurensicherung habe man unter anderem eine Zigarettenkippe im Fahrzeug sichergestellt und untersucht. Die Auswertung habe einen sogenannten Spur-Spur-Treffer ergeben. Bedeutet, der Speicher an der Zigarette weise eine DNA auf, die in der Vergangenheit bereits an einem Tatort sichergestellt wurde. Nämlich im Juni 2005 am Wallersee. Jürgen kann kaum glauben, was er da hört. Die Person, die in dem gestohlenen Auto eine Zigarette geraucht hat, ist die Mutter des getöteten Säuglings, nach der er seit Jahren sucht. Der Kripo-Chef ist elektrisiert. Ist das die Spur, die er sich so lange erhofft hat? Jürgen besorgt sich die Akte aus dem polizeilichen Informationssystem und beginnt zu lesen. Der Kripo-Chef erfährt, dass der Autodiebstahl nicht nur 1,5 Jahre zurückliegt, sondern auch noch ungeklärt ist. Verdammt, denkt sich Jürgen. Wieder nur eine DNA-Probe, die man niemandem zuordnen kann. Doch Jürgen liest weiter. Das Fahrzeug hatte vor dem Diebstahl einem griechischen Restaurant als Firmenwagen gedient. Jürgen kommt ein Gedanke, der seine anfängliche Enttäuschung schmälert. Vielleicht war die Zigarette bereits vor dem Diebstahl geraucht worden. Von jemandem, der legal Zugang zum Fahrzeug hatte. Eine Mitarbeiterin zum Beispiel. Die Mordkommission Baby beschließt, das Umfeld des griechischen Restaurants genauer in den Blick zu nehmen. Die Mitarbeiterinnen geben freiwillig Speichelproben ab, werden vernommen und überprüft. Doch der Restaurantbetreiber macht Jürgen darauf aufmerksam, hier fehlt jemand. Eine seiner Kellnerinnen ist nicht anwesend. Obwohl sie direkt über der Gastronomie wohne, habe er sie bereits seit Tagen nicht mehr gesehen. BeamtInnen begeben sich daraufhin zu ihrer Wohnung. Das Klopfen und Klingeln bleibt jedoch unbeantwortet. Ein kurzer telefonischer Kontakt kommt zustande. Doch die Vereinbarung, am nächsten Tag für eine Speichelprobe auf die Wache zu kommen, hält die 35-Jährige nicht ein. Jürgen und sein Team wollen nicht mehr länger warten. Mithilfe des Restaurantbetreibers, der zugleich Vermieter der Dachgeschosswohnung ist, verschaffen sie sich Zutritt. Auch dieses Mal treffen sie die Frau nicht an, stellen jedoch unter anderem eine Haarbürste für einen DNA-Abgleich sicher. Doch eine Auswertung wird nicht mehr nötig sein. Am späten Nachmittag geht bei der Notrufzentrale in Braunschweig ein außergewöhnlicher Anruf ein. Eine weibliche Stimme meldet sich zu Wort, die die 110 nicht gewählt hat, weil sie Hilfe benötigt. Stattdessen hat sie etwas zu verkünden, das nur weniger Worte bedarf. Ich bin die Mörderin vom Waller See.
Wenige Stunden später. Eindringlich betrachtet Jürgen die Frau mit den schulterlangen dunklen Haaren, die ihm im Vernehmungszimmer gegenüber sitzt. Er hat sich diesen Moment schon so oft ausgemalt. Seit Beginn der Ermittlungen vor fast 6 Jahren hat er sich immer wieder gefragt, wer die Person ist, die ein unschuldiges Kind getötet hat. Vor allem jedoch, warum sie es getan hat. Heute, am 6. Mai 2011, soll er nun endlich Antworten auf diese Fragen erhalten. Denn Ezra Kaya, der entgegen der Isotopenanalyse nicht aus Karelien kommt, sondern in Deutschland aufgewachsen ist, ist bereit, all die Dinge preiszugeben, die sie die vergangenen Jahre verschwiegen hat. Jürgen ist überrascht. Als er erfuhr, dass die Täterin sich telefonisch gestellt hatte, war er davon ausgegangen, eine verzweifelte Frau zu treffen. Doch große Emotionen zeigt die 35-Jährige nicht. Sie wirkt gefasst, als Jürgen erklärt, dass sie sich nun gemeldet habe, weil sie die Last loswerden wolle. Außerdem sei ihr nach der Bitte um eine DNA-Probe klar gewesen, dass man sie jetzt sowieso dran kriege. In den nächsten Stunden lauscht der Kommissar einer Frau, die nicht nur ein ausführliches Geständnis macht, sondern ihn zugleich durch ihr Leben führt.
Gehorsam, Mund halten, keine Emotion zeigen. So benennt Ezra die wichtigsten Regeln ihrer Kindheit und Jugend. Ezra ist die Tochter kurdischer JesidInnen und wird in einer Dreizimmerwohnung in Celle groß. Im Laufe der Jahre wächst die Familie nahezu schweigsam. Denn genau wie das Thema Sexualität werden auch die Schwangerschaften ihrer Mutter totgeschwiegen. Regelmäßig wird ihr Bauch von Monat zu Monat dicker. Dann verschwindet sie für ein paar Tage und kehrt mit einem Baby zurück. Gemeinsam mit ihren 10 Geschwistern muss Ezra sich eines der 3 Zimmer teilen. Ein Zustand, der sie oft an ihre mentale Belastungsgrenze bringt. Von der Vorstellung einer harmonischen Großfamilie ist die Realität des beengten Zusammenlebens ohnehin weit entfernt. Und mit zunehmendem Alter wird es eher schlimmer als besser. Als Ezra ein Teenager ist, stellen ihre Eltern ihr eines Tages 2 Cousins vor, mit dem Hinweis, sie solle sich einen davon aussuchen. Ezra ist klar, was das bedeutet. Ihre Familie will sie zwangsverheiraten. Das hat sie schon mit 2 ihrer älteren Schwestern gemacht. Eine Vorstellung, die in Ezra Angst und Panik entfacht. So kann und will sie nicht leben.
1993, mit 18 Jahren, trifft Ezra schließlich eine Entscheidung. An einem späten Januarabend packt sie heimlich eine Tasche mit den wichtigsten Sachen zusammen. Ihr Ausweis und andere Dokumente finden darin keinen Platz. Ihr Vater bewahrt sie auf und jetzt danach zu suchen, würde zu lange dauern. Außerdem will sie ihre Vergangenheit ohnehin hinter sich lassen. Dann schlüpft Ezra in 2 Jacken und tritt hinaus aus der Wohnung. Sie weiß, zurückkommen wird sie nie wieder. Ezra lässt Celle hinter sich und zieht nach Braunschweig. Dort hält sie sich mit Aushilfsjobs in der Gastronomie über Wasser. Doch ihr neues Leben findet im Verborgenen statt. Aus Angst davor, ihre Familie könne sie finden und für ihre Flucht bestrafen, meldet sich Ezra bei den Behörden nicht um. In den kommenden Jahren bleiben sowohl ihr Leben als auch ihre Person unter dem bürokratischen Radar. Jobs, die sie annimmt, übt sie schwarz aus. Wohnungen bekommt sie unter der Hand. Eine Arztpraxis sieht sie nie von innen, denn sie ist nicht krankenversichert.
Im Jahr 2000 lernt Esra Martin kennen. Zunächst treffen sie sich nur zum Kaffee trinken und reden. Irgendwann auch zum Sex. Aus seinen Lebensverhältnissen macht er kein Geheimnis. Esra weiß, dass er verheiratet ist und zwei Kinder hat. Doch das macht ihr anfangs nichts aus. Mit verheirateten Männern, erklärt sie Jürgen in der Vernehmung, ist es immer so schön unkompliziert. Doch irgendwann ist Esra klar, dass sie nicht mehr die andere Frau sein möchte. Sie ist in Martin verliebt und verlangt von ihm, seine Partnerin zu verlassen. Martin vertagt diesen Schritt. Jahrelang schiebt er den Schlussstrich seiner Ehe vor sich hin und erklärt Esra immer wieder, wieso jetzt nicht der richtige Zeitpunkt dafür sei. Jürgens Frage, wieso sie ihm nicht den Laufpass gegeben habe, beantwortet Esra mit einem nachdenklichen Schulterzucken. Dann fügt sie hinzu, sie habe wohl einfach nicht alleine sein wollen. Im Herbst 2004 bemerkt Esra dann eine Veränderung an ihrem Körper. Ihre Periode bleibt aus. Einmal, zweimal. Beim dritten Mal ist ihr klar, was das bedeutet. Sie ist schwanger. Einen Test macht die damals 29-Jährige nicht. Sie will es nicht schwarz auf weiß sehen. Denn statt sich der Situation zu stellen, wählt sie einen anderen Umgang damit. Verdrängung. In den kommenden Monaten beschäftigt sich Esra nicht mehr mit dem kleinen Menschen, der in ihr heranwächst. Sie nimmt keine Vorsorgeuntersuchung wahr, kauft keine Babystrampler und erzählt niemandem von ihrer Schwangerschaft. Nicht mal Martin. Esra berichtet Jürgen, dass ihrem Liebhaber die Schwangerschaft ohnehin nicht aufgefallen sei. Sie habe kaum zugenommen und die ganze Zeit über Konfektionsgröße 36 tragen können. Vertuschen und Verdrängen werden zu festen Bestandteilen ihres Alltags. Schon bald denkt Esra selbst nicht mehr an das zweite Herz, das von Woche zu Woche immer kräftiger unter ihrer Brust schlägt. Zumindest bis Mitte Juni 2005. Ein genaues Datum, an dem es passiert ist, kann die 35-Jährige dem Kripo-Chef nicht mehr nennen. Doch an die beunruhigende Entdeckung und was danach folgte, erinnert sie sich noch gut.
Es ist an diesem frühen Morgen noch nicht einmal hell, als Esra etwas bemerkt, das sie erschrocken aus dem Schlaf reißt. Ihr Bett ist nass. Irritiert blickt sie auf das feuchte Laken unter ihr. Hat sie etwa ins Bett gemacht? Nein, nach Urin riecht das hier nicht. Plötzlich durchdringt ein ziehender Schmerz ihren Körper. Pulsierend und krampfartig breitet er sich in Bauch und Rücken aus. Und als Esra denkt, es ist vorüber, kehrt er umso intensiver zurück. Unruhig und gekrümmt beginnt sie in ihrer kleinen Wohnung auf und ab zu gehen. Doch den Schmerzen davonlaufen gelingt ihr nicht. Die 29-Jährige ist verzweifelt. Was ist nur los mit ihr? Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, greift Esra nach einem Gesundheitsbuch, das sie besitzt. Hektisch blättert sie durch die Seiten und verharrt bei den Stichwörtern Bauch- und Rückenschmerzen, die beide auf einen Begriff verweisen. Geburt. Es ist der Moment, in dem ihr klar wird, was hier mit ihr passiert. Sie ist dabei, ein Kind zu bekommen. Esra weiß nicht, was sie tun soll. In ihrer Verzweiflung greift sie zum Handy und wählt die Nummer der Telefonseelsorge. Man rät ihr, einen Krankenwagen zu rufen oder eine Hebamme zu verständigen. In einem Telefonbuch sucht Esra daraufhin nach Hebammen. Nahezu wahllos wählt sie die erste Nummer, die sie findet. Doch am anderen Ende der Leitung nimmt niemand ab. Es ist ihr erster Versuch, Hilfe zu holen und gleichzeitig ihr letzter. Einen Krankenwagen zu rufen oder Martin mitten in der Nacht aus dem Schlaf zu klingeln, das kommt für sie nicht in Frage. Die kommenden Stunden bringen Esra an ihr körperliches Limit. Ihre Schmerzen werden immer stärker. Sie kann nicht mehr. Sie will einfach nur, dass es vorbei ist. Dann, nach langen 23 Stunden, hat Esra es geschafft. Im Morgengrauen bringt sie hockend in der kleinen Duschwanne ihr Kind per Steißgeburt zur Welt. Die kräftezehrende Erschöpfung hat ihre Spuren hinterlassen. Esra kommt es vor, als blicke sie durch einen Nebel an die Wände ihres Badezimmers. Erleichtert, dass die Schmerzen endlich aufgehört haben. Doch dann erreicht ihre Verzweiflung einen neuen Höhepunkt. Denn das Baby, das sie soeben geboren hat, schreit. Grell, laut, wieder und wieder. In Esra zieht sich alles zusammen. Sei doch ruhig, fleht sie in Gedanken. Sei doch einfach ruhig jetzt. Ihr Kind auf den Arm zu nehmen, ist für Esra keine Option. Sie kann das kleine Wesen, das da in ihrer Duschwanne brüllt, noch nicht einmal anschauen. Esra weiß nur eins, sie muss dafür sorgen, dass es aufhört. Und sie weiß auch wie. Wie hypnotisiert steht sie auf und geht in die Küche, wo sie nach einem Messer greift. Dann kehrt sie zurück, beugt sich über ihr Baby und tötet es. Die Stille setzt sofort ein und Esra legt sich erleichtert ins Bett.
Jürgen muss schlucken. Esras detaillierte Tatbeschreibung hat ihn nicht kalt gelassen. Die Frage, die er ihr nach ihrem Geständnis stellt, interessiert ihn daher nicht nur als Kommissar, sondern auch als Vater. Warum, möchte er von ihr wissen. Doch Esra kann ihm diese Frage nicht beantworten. Was sie anschließend getan hat, dagegen schon. Die 35-Jährige schildert, wie sie schließlich zurück ins Badezimmer gegangen sei und den toten Säugling gegriffen habe. Samt Plazenta, mit der das Kind noch über die Nabelschnur verbunden gewesen sei, habe sie das Baby in ein Handtuch gewickelt und es anschließend in zwei Plastiktüten gelegt. Danach habe sie den eingepackten Leichnam in die Besenkammer gelegt. Eine beinahe symbolische Geste, mit der sie zeigt, dieses Kind hätte in ihrem Leben niemals einen Platz gehabt. Und in ihrem Herzen schon einmal gar nicht. Mehrere Tage habe niemand geahnt, was sich hinter der Tür verbirgt. Noch nicht einmal Martin, der am Tag nach der Geburt zu ihr in die Wohnung gekommen sei. Doch dann, eine Woche später, sei ihr plötzlich bewusst geworden, was sie da getan habe. Unangenehm gerochen habe es zu diesem Zeitpunkt in ihrer Wohnung zwar noch nicht, doch sie habe gewusst, dass die Leiche nicht in der Besenkammer bleiben könne. Sie habe daher Martin eines Morgens gebeten, sie am Wallersee abzusetzen, unter dem Vorwand, sie wolle sich sonnen. Gegen 8 Uhr morgens habe sie schließlich den Uferbereich des Sees betreten. In ihrer Hand eine große Tasche, in der sich der Leichnam des Kindes befunden habe. Mit einem Suppenlöffel habe sie angefangen, eine Mulde in den Sand zu graben. Löffel für Löffel, bis das Loch schließlich tief genug gewesen sei, um den von Plastiktüten umwickelten toten Säugling hineinzulegen. Sporadisch habe sie die Stelle mit ein wenig Sand bedeckt und sich dann anschließend zu einer anderen Stelle am See begeben. In den darauffolgenden Stunden habe sie auf den See geblickt, nachgedacht, geraucht und geweint. So lange, bis Martin sie am Nachmittag wieder abgeholt habe.
Die Uhr in dem kleinen Vernehmungszimmer der Gifhorner Kriminalpolizei zeigt 20.52 Uhr, als Jürgen an diesem Abend Esra ihre Festnahme verkündet. Fast 3 Stunden lang hat er ihren Erzählungen gelauscht, in denen er einen ersten Eindruck von ihrer Person gewinnen konnte. Und noch etwas ist ihm jetzt nach der ersten Vernehmung bewusst. Er war in den vergangenen Jahren nicht einmal nah dran gewesen. Ermittlungsschritte wie Isotopenanalyse und Mantrailing hatten nicht nur ins Leere geführt, sondern ihn schlichtweg auf falsche Fährten gelenkt. Denn genauso wie Esra nicht aus Karelien stammt, ist sie auch nicht in Kiel gewesen. Aber Jürgen kennt jetzt die problematischen Familienverhältnisse, in denen die 35-Jährige groß geworden ist, weiß um die schrecklichen Details ihrer Tat. Und doch, als Esra schließlich aus dem Raum geführt wird, beschleicht Jürgen ein Gedanke. Das war es noch nicht. Die Frau, die ihm in den letzten Stunden gegenüber saß, hat ihm noch nicht alles erzählt. Es ist ein Gefühl, das Jürgen auch am nächsten Tag nicht los wird. Auch heute sitzt er Esra wieder gegenüber, um sie zu vernehmen. Als sie erneut über die Tat sprechen, fragt Jürgen sie, ob das ihre einzige Schwangerschaft gewesen sei. Esra verneint und berichtet von einer kurzen Affäre, die sie 2006 neben der Beziehung zu Martin gehabt habe. Auch von diesem Mann sei sie schwanger geworden und habe ihm sogar davon erzählt. Anders als er habe sie sich jedoch nichts Ernstes mit ihm vorstellen können und sich getrennt mit der Behauptung, die Schwangerschaft sei nur erfunden gewesen. Nach wenigen Wochen sei dann aber klar gewesen, dass Esra wirklich kein Kind bekommt. Auf der Toilette habe sie Blut bemerkt. Eine Fehlgeburt, über die sie erleichtert gewesen sei. Jürgen nimmt diese kurze Geschichte zur Kenntnis. Sein ungutes Bauchgefühl kann sie ihm jedoch nicht nehmen.
An einem bestimmten Punkt dieser Vernehmung frage ich sie dann nochmal erneut, ob es da nicht noch etwas gibt, was sie mir zu erzählen hat. Es folgt dann ein kurzer Blick von ihr in meine Augen, der für mich Bände spricht. Und ein kurzes, auffallend kurzes Ja, aber erst möchte ich noch eine Zigarette rauchen. In diesem Moment war für mich klar, da kommt noch etwas, da gibt es wahrscheinlich eine zweite Tat.
In dem angrenzenden Raucherraum zieht Esra schweigsam an ihrer Zigarette. Es wirkt, als würde sie sich mental auf etwas vorbereiten. Und worauf, das soll Jürgen bereits ein paar Minuten später erfahren. Denn als sie sich wieder im Vernehmungszimmer gegenüber sitzen, bestätigt Esra ihm, ein drittes Mal schwanger gewesen zu sein. Dann fügt sie etwas hinzu, bei dem sich Jürgens Magen zusammenzieht. Sie sind nur ein paar Tage zu spät gekommen.
Im Jahr 2009, etwa 4 Jahre nach der Tötung, ist Esras Leben theoretisch so, wie sie es sich lange gewünscht hat. Martin hat endlich seine Frau für sie verlassen. Die beiden sind jetzt offiziell ein Paar und wohnen sogar gemeinsam. Doch den Beziehungsalltag hat Esra sich anders vorgestellt. Martin ist als Klimatechniker oft monatelang auf Montage im Ausland und kommt nur selten nach Hause. In ihrer Einsamkeit wendet sich Esra daher einem neuen Mann zu, Costa. Ihr Vermieter und zugleich Inhaber des griechischen Restaurants, in dem sie arbeitet, begegnet Esra mittlerweile nicht mehr nur zwischen Küche und Tresen, sondern auch im Schlafzimmer. Dass Costa Frau und Kinder zu Hause hat, weiß Esra. Doch sie will ohnehin nichts Ernstes von ihm, schließlich ist sie ja mit Martin zusammen. Mit der Unverbindlichkeit ist es jedoch vorbei, als Esras Periode, etwa 5 Jahre nach der ersten Geburt im Sommer 2010, erneut ausbleibt. Als sie Costa von ihrer Schwangerschaft berichtet, wird er panisch und beharrt auf einen Abbruch. Esra willigt ein.
Eine normale Abtreibung kommt für die Frau ohne Krankenversicherung nicht in Frage. Daher schluckt sie wenig später die Abtreibungspillen, die sie sich über eine ausländische Online-Apotheke besorgt hat. Als ihr allerdings der Gedanke kommt, dass sie das Kind theoretisch auch ohne Costa großziehen könnte, steckt sie sich einen Finger in den Hals und macht den Abtreibungsversuch damit würgend zunichte. Doch eine Entscheidung für das Kind ist es nicht. Denn während Costa denkt, die Sache sei erledigt und Martin aufgrund seiner Abwesenheit ohnehin nichts mitbekommt, setzt sich auch Esra keinesfalls mit ihrer Schwangerschaft auseinander. Zwar ist ihr dieses Mal bewusst, dass sie ein Baby erwartet, doch Gedanken über ein Leben mit Kind macht sich Esra ebenso wenig, wie sie Vorkehrungen dafür trifft. Statt nach einem Babybettchen Ausschau zu halten, über Namen zu grübeln oder sich zu fragen, wie sie das Ganze ihrem Partner erklärt, igelt sie sich zu Hause ein und hält auch diese Schwangerschaft geheim. Sie ist sich sicher, irgendwie wird sich schon alles fügen. Am 27. April 2011 geht es schließlich ganz schnell. Gerade einmal 3 Stunden dauern die Wehen, ehe Esra im warmen Wasser ihrer Badewanne zum zweiten Mal ein Kind zur Welt bringt. Nach der Geburt legt sie das Baby auf ihre angewinkelten Beine, doch dann verliert sie plötzlich das Bewusstsein. So behauptet sie es jedenfalls. Esra erklärt Jürgen, dass das Kind leblos neben ihr im Wasser getrieben habe, als sie wieder zu sich gekommen sei. Sie habe es immer wieder getätschelt, doch es sei bereits kalt gewesen. Als Jürgen wissen möchte, wo der tote Säugling jetzt ist, erzählt sie von einem Müllcontainer einer nahegelegenen Tankstelle, in dem sie den Leichnam am 3. Mai, also vor 3 Tagen, entsorgt habe. Ein Hinweis, der traurige Gewissheit bringt. Denn noch während Jürgen, der 35-Jährigen, im Vernehmungsraum gegenüber sitzt, stellen Einsatzkräfte in Braunschweig auf seine Anweisung die besagte Tonne sicher. Unter mehreren Schichten Abfall ziehen sie schließlich eine schlichte Papiertüte hervor. Darin, wie vermutet, ein toter Säugling. Auch dieses Mal ist es ein Mädchen. Jürgen ist erschüttert, muss seine Gefühle jedoch in Schach halten.
Ich bin enttäuscht, niedergeschlagen, frustriert. Darf mir das allerdings in diesem Moment nicht anmerken lassen, sondern ich muss die Vernehmung zu Ende führen. Ich muss die Umstände der zweiten Kindstötung auch genau hinterfragen, um eine rechtliche Einschätzung der Tat möglich zu machen. Letztlich auch, um ein gerechtes Urteil zu ermöglichen.
Sie habe das Kind gewollt. Das versichert Esra immer wieder unter Tränen. Der Kriminalkommissar ist überrascht über die plötzliche Gefühlsregung. Es ist das erste Mal, dass sie in der Vernehmung emotional wird. Das erste Mal, dass er den Eindruck hat, einer Mutter gegenüber zu sitzen, die um ihr Kind weint. Doch daran, dass ihre Zweitgeborene, wie Esra sagt, wirklich ein Herzenswunsch gewesen sei, hegt Jürgen Zweifel. Denn auf seine Frage, wie sie sich das Leben mit diesem Kind, von dem niemand wusste, vorgestellt hatte, hat Esra keine Antwort. Darüber habe sie sich, wie über so viele Dinge, keine Gedanken gemacht.
Er hat alles gegeben, das weiß Jürgen. Und dennoch lassen ihn die Erkenntnisse nicht kalt. Die Wiederholungsgefahr war sein Antrieb gewesen. Die große Sorge, die wie ein Geier jahrelang über der Ermittlungsarbeit kreiste. Dass Jürgen und seine KollegInnen den Tod des zweiten Säuglings nicht verhindern konnten und nur wenige Tage zu spät gekommen waren, setzt selbst dem erfahrenen Kripo-Chef zu. Auch nach der Vernehmung macht er sich immer wieder Gedanken über die Frau, die er 6 Jahre lang suchte. Für Esras schwierigen Lebensweg empfindet er durchaus Empathie. Doch ein Gefühl ist bei ihm nach den vielen Vernehmungsstunden besonders präsent. Unverständnis. Nach wie vor kann Jürgen nicht begreifen, wie sie ihr eigenes Kind habe töten können und beide Töchter wie Müll entsorgen konnte. Dass Esra der Geburt ihres zweiten Kindes wirklich entgegenfieberte, nimmt er ihr ebenso wenig ab wie ihre Ohnmachtsgeschichte.
Ich bin bis heute nicht von der Darstellung zu den Umständen der zweiten Kindstötung überzeugt. Esra berichtet, sie habe sich auf das Kind gefreut. Sie hat aber niemanden in ihrer Umgebung etwas von der Schwangerschaft erzählt. Sie war zu keiner Untersuchung. Sie hat wie im ersten Fall die Schwangerschaft kaschiert, weite Kleidung getragen. Niemand sollte von der Schwangerschaft wissen. Die Geburt in der Badewanne, der Ohnmachtsanfall, Ich kann das Gegenteil nicht belegen, aber im Kontext mit den Gesamtumständen glaube ich eher daran, dass sie ihre Tochter nach der Geburt hilflos in der Badewanne zurückließ oder sogar bewusst ertränkte.
Doch wie glaubwürdig Esras Angaben sind, darüber wird nun nicht mehr Jürgen, sondern ein Gericht entscheiden.
24. Oktober 2011. Rund 5 Monate nach ihrer Verhaftung beginnt am Landgericht Braunschweig der Prozess gegen Esra. Viele JournalistInnen zücken ihre Kameras, um jene Frau vor die Linse zu kriegen, nach der die Polizei 6 Jahre lang gesucht hat. Doch Esra entzieht sich ihren neugierigen Blicken, indem sie ihr Gesicht mit einem Papierstapel vor dem Blitzlichtgewitter abschirmt. Die 36-Jährige betritt den Raum an diesem Montag gemeinsam mit ihrer Pflichtverteidigerin. Es hat beinahe etwas Mütterliches, wie die Juristin die Hand ihrer Mandantin hält und selbstbewusst voranschreitet. Eine Geste, die Esra für ihre Töchter niemals aufbringen konnte. Denn die Mädchen sind tot und Esra hat beschlossen, keine Mutter sein zu wollen. Die 36-Jährige hat beide Kinder auf dem Gewissen. Davon ist die Staatsanwaltschaft überzeugt und wirft Esra 2-fachen Totschlag vor. Um in dieser Sache zu einem Urteil zu kommen, hat das Gericht nur wenige Prozesstage angesetzt. Schließlich hat Esra bereits bei der polizeilichen Vernehmung ein ausführliches Geständnis abgelegt und detailliert geschildert, wie sie ihre erstgeborene Tochter getötet hat. Anders dagegen verhält es sich bei dem Tod ihres zweiten Kindes. Auch jetzt, im Zeugenstand des Landgerichts, behauptet Esra erneut, dass sie sich auf das Kind gefreut habe. Und auch an ihrer Ohnmachtsgeschichte nach der Wassergeburt hält sie fest. Eine Version, an der das Gericht Zweifel hegt und daher einen Experten hinzuzieht. Ein Rechtsmediziner soll nun klären, wie glaubwürdig der von Esra geschilderte Unfall ist. Doch wirklich konkret ist seine Einschätzung nicht. Der Sachverständige bestätigt, dass das Kind tatsächlich durch Ertrinken im Badewasser gestorben sei und es keine Hinweise auf aktive Gewalteinwirkung gebe. Die von Esra geschilderte Ohnmacht hält er dagegen aus medizinischer Sicht für unwahrscheinlich, könne sie jedoch auch nicht ausschließen.
In der Frage der Schuldfähigkeit zieht das Landgericht einen Psychiater zu Rate. Er soll einen Einblick in Esras Seelenleben geben und zugleich einschätzen, in welchem Zustand sie sich bei den Geburten ihrer Kinder befunden hat. Seine Einschätzung ist klar und differenziert gleichermaßen. Esra sei eine belastbare, robuste und willensstarke Frau. Das habe sie in der Vergangenheit mehrmals bewiesen. Etwa, als sie sich von ihrer Familie löste oder Beziehungen aus eigener Kraft beendet habe. Psychisch gesehen sei sie gesund. Und dennoch hält er eine tiefgreifende Bewusstseinsstörung zum Zeitpunkt der ersten Tat für wahrscheinlich. Starke Schmerzen, Blutverlust, Übermüdung, all das habe Esra während der 23 Stunden andauernden Geburt ihres ersten Kindes körperlich womöglich so an ihr Limit gebracht, dass ihre Wahrnehmung massiv eingeengt gewesen sei. Dissoziativer Zustand lautet das Fachwort, das der Sachverständige nutzt. Infolge der verdrängten Schwangerschaft habe sie keine emotionale Bindung zu dem Kind aufgebaut. Das schreiende Baby sei für sie lediglich ein Störfaktor gewesen. Und die Tötung des Kindes sei ihr in ihrem Zustand als einzige Möglichkeit erschienen, dem Lärm zu entkommen. Esra, so macht der Psychiater klar, sei in Bezug auf ihre erste Tat somit nur als eingeschränkt schuldfähig zu betrachten. Bei der zweiten jedoch sei ihre Einsichts- und Steuerungsfähigkeit weder aufgehoben noch vermindert gewesen. Eine Einschätzung, der sich das Gericht mit seinem Urteilsspruch am 14. November anschließt. Nach 6 Verhandlungstagen wird die mittlerweile 36-Jährige wegen 2-fachen Totschlags zu einer Freiheitsstrafe von 6,5 Jahren verurteilt. Ein Strafmaß, mit dem die Kammer ihren dissoziativen Zustand bei der ersten Tat würdigt und zugleich klar macht, dass sie in dem Tod ihrer zweiten Tochter keinesfalls den tragischen Unfall sieht, als den Esra ihn dargestellt hat. In seiner Urteilsbegründung erklärt der vorsitzende Richter zwar, dass das Gericht nicht davon ausgehe, dass sie den Tod ihrer Zweitgeborenen aktiv herbeigeführt habe, verhindert habe sie ihn jedoch auch nicht. Aus diesem Grund habe Esra sich des Unterlassens schuldig gemacht. Als Mutter sei es ihre Pflicht gewesen, das Leben ihres Kindes zu schützen und für eine sichere Geburt zu sorgen. Eine Pflicht, der sie mit einer einsamen Wassergeburt in ihrer Wohnung nicht nachgekommen sei. Auch das angebliche Mutterglück und die Vorfreude auf das Kind wertet das Gericht als Schutzbehauptung. Dafür spreche auch die gefühlslose Art der Entsorgung in einem Müllcontainer. Mit gesenktem Kopf nimmt Esra ihr Urteil entgegen, das noch im Gerichtssaal rechtskräftig wird. Denn sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Verteidigung verzichten auf eine Revision. Esras Schicksal ist somit besiegelt. Die nächsten Jahre wird sie in Haft verbringen. Und dennoch appelliert der vorsitzende Richter bereits jetzt in seinen letzten Worten an Esras Zukunft. Ich kann nur hoffen, macht er klar, dass wir uns hier niemals wiedersehen.
Einige Jahre später. Es gibt diese Fälle, die einen nie loslassen, die auf ewig einen festen Platz im Gedächtnis haben. Für Jürgen gehören Esras Verbrechen definitiv dazu. Fast 6 Jahre lang hatte er alles daran gesetzt, eine zweite Tat zu verhindern, den Wettlauf gegen die Zeit zu gewinnen. Doch letztendlich hat er ihn verloren. An manchen Tagen sind die Erinnerungen daran besonders präsent. Manchmal, wenn er Mütter betrachtet, die glücklich einen Kinderwagen vor sich herschieben oder Kinderlachen hört, dann muss er daran denken, dass Esras Töchter diese Dinge nie erleben werden. Sie hatten keine glückliche Kindheit, keine liebende Mutter. Auf dem Friedhof Lagesbüttel liegen heute 2 Gräber dicht beisammen. Auch Jürgen hat sie noch ein paar Mal nach dem Prozess besucht. Unbekanntes Baby, Walla See, ist auf einem der Grabsteine eingraviert. Auf dem anderen steht Sophia. Diesen Namen hatte Esra ihrer zweiten Tochter auf Nachfrage von Jürgen noch nachträglich gegeben. Eigentlich sollte so etwas selbstverständlich sein. Doch ihm ist klar, es ist das Mütterlichste, das Esra jemals für eines ihrer Kinder getan hat.
Also dieser Fall war für mich einfach so emotional, aber auch so spannend. Ich habe Jürgen Schmidt damals ja bei den Stern Crime Days kennengelernt und er hatte mir dann von seinem Fall erzählt. Und ich bin super dankbar, dass wir durch ihn jetzt diese Einblicke in die Ermittlungsarbeit haben, weil wir so auch mal zumindest einige Schritte mitbekommen, was da eigentlich passiert, wenn es eine Leiche gibt und man nicht weiß, wer der Täter oder die Täterin ist. Und diese Achterbahnfahrt der Gefühle und der Hoffnung und der Verzweiflung, die Jürgen Schmidt dann ja auch erlebt hat im Laufe der Zeit und seiner Arbeit, die kriegen wir ja sonst immer gar nicht mit.
Ja, und ich fand es auch wichtig, dass wir diesem Fall so viel Raum gegeben haben und eben auch von den Ermittlungsschritten erzählt haben, die ins Nichts gelaufen sind, weil das ist die Realität für die KommissarInnen, ne? Deswegen bin ich auch mal wieder so froh über die Möglichkeit, dass wir jetzt jede zweite Woche eben einen Fall nur erzählen und da dann auch eben sowas mal machen können, wo wir einen Fall halt länger erzählen können.
Ja, und ich muss sagen, als ich das erste Mal gehört habe, da wird diese Babyleiche gefunden und so, dachte ich, um Gottes Willen, was für ein grauenhafter Mensch, ja. Mhm. Und dann ist es halt eben so, wie es so oft im Leben ist. Es ist halt nicht nur schwarz und weiß und es gibt nicht nur gut und böse. Und ich meine, die Tat an sich bleibt natürlich weiterhin furchtbar. Aber solche Geschichten und solche Hintergrundinformationen lassen uns natürlich dann manchmal der Person, die es getan hat, schon noch ein Stück näher kommen.
Ja, das stimmt.
So, das war jetzt mal wieder eine ziemlich heftige Folge. Die kommenden Fälle, die wir nächsten Mittwoch besprechen, die sind auch wieder was für seichtere Gemüter, versprochen.
Ja. Das war ein Podcast der Partner in Crime. Hosts und Produktion Paulina Graser und Laura Wohlers. Redaktion wir und Jennifer Fahrenholz. Schnitt Henk Heuer. Rechtliche Abnahme und Beratung Abel und Kollegen.
Im folgenden Trailer für den Podcast Justitias Wille geht es um Depression und Suizid. Bitte achtet auf euch, wenn ihr reinhört.
Ein Flügel der großen französischen Fenster steht offen und gewährt einen Blick in den großen Garten. Von draußen dringt warme Luft in das bescheiden eingerichtete kleine Hotelzimmer. Sie kniet auf dem Einzelbett, faltet die Hände und richtet den Blick gen Himmel. Danach setzt der Mann, der bei ihr ist, ihr die Nadel und schließt den Zugang an. »Lieber Gott, nimm mich zu dir«, sagt sie und öffnet das Ventil. Dann bahnt sich die tödliche Flüssigkeit ihren Weg in ihre Vene. Die beiden haben sich heute zum Sterben verabredet. Sie wollte, dass er ihr dabei hilft, sich von ihrem jahrelangen Leid zu befreien. Wenige Augenblicke später schläft sie ein. Nach ein paar Minuten setzt ihre Atmung aus. Danach hört ihr Herz auf zu schlagen. An diesem Tag ist der Mann sich sicher, das Richtige getan zu haben.
Doch jetzt steht der pensionierte Arzt vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft sagt, was er getan hat, war ein Verbrechen. Denn die Frau war schwer depressiv und ihr Sterbewunsch habe nicht auf ihrem freien Willen beruht. Er hätte ihr also nicht helfen dürfen. Die Frage, die jetzt vor Gericht geklärt werden muss, verhalf der Mediziner einer verzweifelten Frau rechtmäßig zum Suizid? Oder hat er sie, zumindest rechtlich gesehen, getötet? Wir sind Laura Wohlers und Paulina Graser. In den nächsten Wochen werden wir in unserem neuen Podcast Justitias Wille den Prozess begleiten. Ein Prozess, dessen Ausgang wegweisend für ähnlich gelagerte Fälle sein könnte. Und wir werden uns dem kontrovers diskutierten Thema Sterbehilfe widmen.
Wie wollen wir als Gesellschaft mit denen umgehen, die sterben wollen?
Wann müssen wir akzeptieren, dass Menschen ihr Leben als nicht mehr lebenswert betrachten?
Und sollte man bei der Suizidhilfe einen Unterschied zwischen psychisch und körperlich Erkrankten machen?
Darum geht's in der ersten Staffel von Justitias Wille. Leben in der Waagschale.